Heute zu Gast der Seriengründer und aktuell mit Dr. Smile, dem Zahnkorrekturunternehmen, sehr erfolgreiche Jens Urbaniak.
Ich bin nicht derjenige, der die Gesetzgebung festlegt. Ich glaube, es ist schon ganz gut, dass wir in Deutschland und in Europa einen gewissen medizinischen Standard haben. Und wir selber verallgegenwärtigen uns das häufig nicht, wie hoch dieser Standard hier tatsächlich ist. Dass das mit gewisser Regulation einhergeht, glaube ich, ist wahrscheinlich selbstverständlich. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf eine Firma, die ich selber sehr, sehr gerne gegründet hätte. Ich habe es dem Gründer sogar persönlich hier im Podcast vor anderthalb Jahren, glaube ich, erzählt. Die Rede ist von Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Was machen die? Die fassen vor allen Dingen Sachbücher so zusammen, dass man sie kompakt in 15 Minuten als Audio hören kann. Das kostet natürlich Geld, aber ist einfach ein super Business. Die haben 4000 Sachbücher sozusagen als Audio aufbereitet und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt zum neuen Jahr wieder etwas mehr Bücher zumindest mal zu hören. Und ins konkrete Visier habe ich genommen ein Buch von Stephen Covey, das heißt 7 Habits of Highly Successful People. Während des Studiums fand ich das Buch so dermaßen lächerlich und peinlich, dass irgendwer so Tipps gibt irgendwie zum Highly Successful People und so. Aber gut, mein Freund Michael Trautmann hat es mir nochmal ins Herz gelegt. Ich werde es mir jetzt anhören über Blinkist. Wer Blinkist auch ausprobieren möchte, vielleicht jetzt im neuen Jahr. Es gibt verschiedene Aktionen. Natürlich blinkist.de/OMR. Da gibt es 25% auf das Jahresabo. Ansonsten kann man das auch alles 7 Tage lang kostenlos testen. Einfach blinkist.de/OMR. Ich habe den Jens vor einigen Jahren mal bei einem Abendessen kennengelernt, aber kannte ihn schon aus der Fachpresse sozusagen, denn er war bekannt geworden in der Szene als einer der Gründer von Go Butler. Das Ding ist ja wahnsinnig groß geworden, recht schnell dann aber auch so ein bisschen implodiert. Trotzdem haben sehr viele berühmte Menschen, unter anderem Ashton Kutcher, da investiert. Darüber haben wir gesprochen, wie er das damals erlebt hat, wie er wieder aufgestanden ist, als das Ding sozusagen am Boden lag. War ja für ihn auch sicherlich eine harte Phase, wird er gleich erzählen. Und dann was Neues gebaut hat, was richtig groß geworden ist in kurzer Zeit, nämlich die Idee, Zahnkorrekturschienen sozusagen zu verkaufen, in Partnerschaft natürlich auch mit niedergelassenen Kiefernorthopäden, ein ganz neues Modell, so also ein bisschen vielleicht vergleichbar mit dem, was wir vor kurzem hier hatten, nämlich die Kollegen von Mr. Spex, muss ich daran denken, dass wir sozusagen eine kleine Serie haben, nämlich Menschen, die Digital-Business machen, sehr stark, auch im medizinischen Bereich, mit dann aber niedergelassenen Partnern. Bei Mr. Spex war es ja so ein bisschen ähnlich. Jedenfalls das Ding echt groß geworden, wie er das hinbekommen hat, wie er dahin gewachsen ist und was er jetzt am Ende damit gemacht hat, all das kommt jetzt im Podcast mit Jens Urbaniak. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Zu Gast ein alter Bekannter in gleich doppelter Hinsicht. A, von mir, wir haben uns über einen gemeinsamen Freund und TV-Moderator kennengelernt. Man kennt dich aber auch in der Gründerszene, nicht nur für deine heutige Firma Dr. Smile, mit der du extrem erfolgreich unterwegs bist, vor kurzem für sehr viel Geld verkauft und eine Wahnsinnsgeschichte geschrieben, sondern du hast mal angefangen, zumindest in der Gründerszene, mit einer Firma, die war auch spektakulär, aber nicht spektakulär erfolgreich, zumindest Go Butler. Und davor warst du Investmentbanker. Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte. Erstmal herzlich willkommen, Jens Urbaniak.
Herzlichen Dank, lieber Philipp. Danke, dass ich heute hier sein darf. Wie du absolut richtig gesagt hast, ich habe zunächst nach der Uni kurz in der Finanzbranche angefangen, hat mich sehr schnell in diese Gründerszene verschlagen in verschiedenen Situationen beziehungsweise in verschiedenen Stationen, unter anderem bei Rocket Internet, habe ich mich dann kurzerhand mit zwei Jungs selbstständig gemacht und wir haben dann dieses extrem gehypte Startup Go Butler ins Leben gerufen. Glücklicherweise habe ich dann den Joko dazu überredet, auch mit dazu zu kommen, der auch nochmal diesen ganzen Medienrummel um uns herum nochmal extrem verstärkt hat. Das war wirklich eine absolute Achterbahnfahrt, die wir dort erlebt haben.
Auch sehr viel Geld aufgenommen, ne?
In der kürzesten Zeit sehr viel Geld aufgenommen und auch sehr viele wie gesagt, Auf- und Abfahrten erlebt innerhalb eines Jahres.
Es war ja die Idee von Go Butler, für alle, die es vielleicht gar nicht mehr mitbekommen. Ist jetzt wie lange her? 4, 5 Jahre her?
2015.
Ja, das war ja eine Art Concierge-Service. Also ihr habt versucht, irgendwie Leuten zu unterstützen bei allen Arten von Aufgaben, über die App sozusagen, über Mobile. Was man jetzt so heute, ein paar Jahre später, im Lebensmittelbereich so mit Gorillas und so ja auch wieder sieht. Also so ein bisschen wart ihr vielleicht einfach nur vor eurer Zeit?
Ja, ich glaube, also es gibt sicherlich, wir könnten sicherlich einen ganzen Podcast füllen, nur mit quasi so einer Fuck-Up-Night zu Go Butler. Ich glaube, da gab es sicherlich mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, warum wir am Ende nicht erfolgreich geworden sind. Die Fallhöhe war auf jeden Fall hoch und ja, kurz danach hat es auch einige Zeit gebraucht, bis ich alle meinen persönlichen Scherbenhaufen wieder zusammengekehrt habe und mich in das nächste Abenteuer gestürzt habe.
Was war denn damals eure Top-Dienstleistung, die ihr am meisten vermittelt habt? Ich meine, ihr habt ja dort auch jetzt Umsatz oder zumindest auch Geschäft gehabt. Das war ja nicht nur ein Hype, ne?
Also wir haben Reisedienstleistungen viel vermittelt und daraus sind ja auch in der zweiten Welle spezifische Reisedienstleister entstanden. Also quasi Go Butler nur für die Reisebranche. Es gibt ja immer noch die ein oder andere sehr erfolgreiche Firma in diesem Bereich.
Sag mal ein Beispiel.
Contravo.
Ah, okay.
Also oder ähnliche Konzepte. Das war auch sicherlich einer der Faktoren, warum es nicht funktioniert hat. Aus dieser sehr breiten, letzten Endes WeChat für Europa und die westliche Welt zu bauen, aus dieser sehr breiten, sehr großen Vision, sind wir dann immer kleiner geworden, was dann auch zu nicht unbedingt einer weiteren Motivation auf der Kapitalgeberseite geführt hat.
Aber es gibt ja da auch aus der Zeit, ich muss Sie da einmal ganz kurz zu Ende quälen.
Ja, bitte.
Es gibt ja da noch so Anekdoten, dass ihr jetzt auch irgendwelche Hollywood-Stars irgendwie als Investoren hattet oder in irgendwelchen Hollywood-Villen da genetworked habt und so, muss man ein bisschen erzählen.
Ja, in der Tat. Also nachdem Joko mit an Bord gekommen ist, sind wir auch interessanter geworden, auch für den ein oder anderen US-Star. Und mittlerweile können wir es auch sagen, dass unter anderem Drake, der US-Musiker, involviert war, Jared Leto, der Schauspieler, und auch Ashton Kutcher.
Die waren alle auch Investoren.
Die sind alle, genau, auch Investorenkreis gewesen. Und die sollten das machen, was der Joko hier sehr erfolgreich in Deutschland gemacht hat, dafür sollten die Jungs in Amerika sorgen.
Okay, und wie sind dann die angekommen? Also wie kam der Kontakt?
Das war tatsächlich über Joko hat das dann in irgendeiner Form eine Dynamik aufgenommen.
Aber der kann dann Drake besorgen, das wusste ich gar nicht.
Die es nicht mehr negativ aufzuhalten gab. Ja?
Okay, krass. Also das ist ja, Mann, Joko, wenn du das hörst, ey, Respekt. Ja? Irgendwie Drake da reinzuziehen.
Ja, unsere Freundschaft hat kurzzeitig danach auch, es hat schon daran gezerrt, ja, weil wir beide halt dann auch danach echt enttäuscht waren, dass es nicht funktioniert hat. Aber so spielt das Leben, glaube ich.
Also ich meine, das wirklich großen Respekt und dass das so eine Freundschaft sowas übersteht, ne? Weil das ist ja auch dann immer Geld ein Thema und das weiß ich jetzt ja, dass das zwischen euch nicht steht. Insofern, das hat man häufig anders. Aber ich glaube, so ist auch einfach Joko. Der ist einfach, weiß ich nicht.
Man schätzt ihn
absolut. Ja, absolut. Also diese Art. Was hat Micky Beisenherz vor kurzem zu seinem Geburtstag gepostet? Ich würde es gerade unterschreiben. Der einzige Delfin im Haifischbecken Entertainment Business. und so finde ich es auch echt mega. Okay, wir kommen ab. Das heißt, du bist dann da raus aus der Geschichte, und was kam als nächstes? Dann hast du irgendwie erstmal so eine Scherben zusammenkehren und was kam dann?
Absolut, ja. Also Scherben zusammenkehren, ich musste mich erstmal wieder sammeln und auch darauf letzten Endes besinnen, was will ich als nächstes eigentlich machen. Ich wollte auf jeden Fall ein nachhaltiges Business bauen und auch etwas, was mir nah am Herzen liegt. Und ich habe in meiner Familie so den einen oder anderen Arzt, meine Schwester ist zum Beispiel Ärztin und auch im erweiterten Familienkreis gibt es den einen oder anderen Arzt. Und gemeinsam mit meinem Mitgründer Christopher haben wir uns dann diesen Gesundheitsmarkt da super stark drauf fokussiert und uns da sehr, sehr tief eingearbeitet. Und was wir letzten Endes, was uns am meisten gestört hat, war es letzten Endes, dass viele andere Bereiche, also zum Beispiel der Einzelhandel oder das Bankwesen, sind schon mit entsprechend digitalen Geschäftsmodellen in irgendeiner Form modernisiert worden. Und da sind Firmen reingegangen, die dann mit besonderem Fokus auf das Kundenerlebnis coole Geschäftsmodelle und auch coole Firmen entstehen haben lassen. Im Gesundheitswesen ist es, das wurde da auch immer noch, meines Erachtens nach, noch viel zu wenig von dieser Digitalisierung letzten Endes verbessert und verändert. Dieser Kundenfokus oder letzten Endes hier in diesem Fall der Patientenfokus fehlt häufig und in vieler Hinsicht, was so die Behandlungsmethoden anbelangt, aber auch zum Beispiel Online-Terminbuchungen sind häufig noch ein absolutes Novum bei Ärzten. Und entsprechend war es unsere anfängliche Arbeitsthese, eine Zahnarztpraxis für Millennials zu bauen. Also mit sehr modernem Äußeren, aber auch einem modernen Praxismanagementsystem, wo letzten Endes so diese ganze Patientenführung so stattfindet, wie das in anderen Geschäftsbereichen heutzutage schon stattfindet. Und mit dieser Arbeitsthese sind wir gestartet und haben uns dieses Produkt der Zahnschienen als zunächst erstmal als USP ausgesucht. Der Zeitpunkt war ganz gut, weil zu diesem Zeitpunkt die Patente für dieses Produkt anfingen auszulaufen. Und dieses Produkt, das vormals für 5.000 bis 7.000 Euro von Zahnärzten und Kieferorthopäden angeboten wurde, dann auch günstiger angeboten werden konnte, weil halt andere große Dentalplayer auch entsprechend moderne Produktionskapazitäten aufgebaut hatten. Und mit diesem Fokus sind wir gestartet. Also letzten Endes eine Zahnarztpraxiskette für schöne Zähne für die Millennial-Generation zu bauen.
Okay. Und das ist bis heute euer Ding oder habt ihr das dann immer geändert?
Ja, wir haben dann, nachdem wir gemerkt haben, dass letzten Endes die Leute so interessiert sind an dieser Zahnschienenbehandlung, haben wir uns darauf dann irgendwann fokussiert. Und nachdem wir zunächst erstmal eigene Zahnarztpraxen aufgebaut hatten, haben wir auch gemerkt, dass es extrem schwierig ist, diese dezentral zu führen. Also 50 Leute oder so quasi aus Düsseldorf oder aus Berlin heraus zu führen, war extrem herausfordernd. Und in der Zwischenzeit ist unser technisches System so ausgereift geworden, dass wir es auch externen Zahnarztpraxisketten und Kieferorthopädieketten anbieten oder Zahnarztpraxen und Kieferorthopädien anbieten konnten, auch mit unserem System zu arbeiten und auch Teil unseres Praxisnetzwerks zu werden.
Beschreib nochmal so ein bisschen, was da jetzt am Ende genau gemacht wird. Also Zahnschienen, wer braucht die und warum braucht man die? Was zahlt man dafür? Genau.
Ja. Also im Grunde genommen ist unser Produkt, sind nicht unbedingt gerade Zähne, sondern es ist Selbstbewusstsein. Wir empowern letzten Endes...
Aber das hört sich ja schon sehr nach Silicon Valley an.
Ja, wir empowern aber letzten Endes die Menschen, weil es ist doch echt extrem subjektiv und das haben wir auch gemerkt, was du selber als eine Art Makel empfindest, als Person. Und häufig hindert dich das letzten Endes frei zu agieren. Und das haben wir extrem gemerkt, als die ersten Patienten zu uns in die Praxen kamen.
Okay, weil das heißt, Patienten sind dann halt Menschen so um die 20 oder sowas?
Ja, unsere Hauptzielgruppe waren bis dato so, es waren so 25 bis 35 Jahre alt.
Und was zahlen die für so, also wird das dann fest bei denen eingebaut?
Wie meinst du das jetzt?
Die Zahnschiene oder ist die nur nachts drin oder wie ist das?
Du bekommst quasi...
Das nennt man Aligner, ne?
Genau, die nennen sich Aligner. Du bekommst letzten Endes, alle 14 Tage wechselst du von einem Aligner zum nächsten und mit jedem weiteren Schritt verschieben sich deine Zähne leicht. Also der Aligner, jedes Mal, wenn du ihn einsetzt, den neuen Aligner, passt dieser Aligner nicht 100%ig auf deinen aktuellen
Zahnstand.
Und wann
machst du ihn rein, nur nachts oder jederzeit?
22 Stunden am Tag, also nur zum Essen nimmst du die Aligner raus.
Und wie lange muss man das machen, bis dann die Zähne gerade sind?
Das hängt immer je nach Anfangsstadium, davon hängt das ab. Im Schnitt würde ich sagen, so 7 bis 8 Monate dauert so eine Behandlung.
Okay, und da gibt es ja auch Kritik, müssen einmal kurz zumindest drüber sprechen, von Kieferorthopäden, die sagen, das sei jetzt nicht so eine sinnvolle Art, sein Gebiss umzugestalten.
Ja, ich glaube, dass das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass dort nicht so eine richtige Differenzierung stattfindet. Also es gibt auf der einen Seite Marktteilnehmer, die ausschließlich mit sogenannter Do-it-yourself, mit der Do-it-yourself-Methode arbeiten, sprich den Zahnarzt- oder Kieferorthopäden-Termin vor Ort gar nicht in dem Konzept haben. Das haben wir in dieser Form so nie angeboten. Also wir arbeiten immer mit Zahnärzten und Kieferorthopäden vor Ort zusammen und sehen uns selber auch mehr als Enabler von Kieferorthopädie. Und entsprechend richtet sich diese Kritik super stark auf die, die sozusagen diesen Zahnarztbesuch vor Ort obsolet machen wollen.
Das heißt, ihr arbeitet mit denen zusammen. Die helfen euch oder die bauen dann bei euren Patienten quasi die Dinge ein, beziehungsweise stimmen die ab und messen das nach und so.
Genau, im ersten Schritt wird erstmal die Eignung der Patienten oder des Patienten vor Ort überprüft. Dann findet so eine digitale Abdrucknahme deines Gebisses statt. Also quasi nicht mit dieser Knetmasse, die vielleicht noch einige aus der Jugend kennen, sondern das passiert mittlerweile etwas moderner, auf eine modernere Art und Weise. Dann werden bei Bedarf Röntgenaufnahmen gemacht etc. Und dann werden all diese Informationen zu uns zentral übertragen. Dann wird von einem zentralen Kieferorthopädie-Team letzten Endes die genaue Fallplanung gemacht. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist auch alles für den Interessenten unverbindlich. Und dann wird entsprechend dem Interessenten diese Simulation des Jetzt-Zustandes und dem Soll-Zustandes vorgestellt. Und dann entscheidet sich der Interessent oder die Interessentin und sagt, ja, ich möchte das starten. Und dann werden auch die Zahnschienen entsprechend produziert. Und
was kostet so eine Behandlung?
Im Schnitt 2.500 Euro.
Und dann bekommt dann der Arzt was davon und ihr müsst ja noch einkaufen, das Produkt selber. Und
richtig, richtig.
Und also wie ist da der Share?
Von den Produktionskosten etc.
Ja, oder was bekommt der Arzt irgendwie von dem?
Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn der Patient durch unser sozusagen Brand-Marketing in diesen Standort geholt wurde, ist der Share für den Arzt geringer, als wenn dieser Patient aus seinem direkten Patientenstamm kommt.
Okay. Und wo holt ihr, also ihr kauft dann auch die Produkte logischerweise ein und ihr seid jetzt ja kein Produzent von diesen Alignern, sondern ihr kauft, die kann man zukaufen.
Richtig, also genau, unser Partner ist seit eh und je ist es die Firma Straumann. Straumann ist so ein reines B2B-Ärzte-Brand. Also die sind Weltmarktführer für Implantate. Und die haben auch entsprechende Produktionskapazitäten in den letzten Jahren aufgebaut. Jetzt explizit unsere Produktion befindet sich bei Leipzig in Markkleeberg. Und entsprechend haben wir recht hohe Abnahmemengen von diesen Zahnschienen bei Straumann und die sind, was die Produktion anbelangt und auch was das Produkt anbelangt, sind die ganz vorne mit dabei und haben da auch unzählige Patente.
Wie viele Behandlungen macht ihr mittlerweile im Jahr?
Also wir sind wir haben jetzt ungefähr 30.000 Behandlungen tatsächlich bis zum heutigen Datum.
Wie viele Jahre gibt es die Firma schon?
Seit Ende 2017.
Also wir reden jetzt dann von 3 Jahren oder sowas?
Ja, also ein bisschen mehr als
3 Jahre. 3,5 Jahre, das heißt im Moment, wenn man das überlegt, so ein Hochlauf, was habt ihr da für dieses Jahr wohl vorgenommen? Ich schätze jetzt mal dieses Jahr vielleicht 20.000 Behandlungen oder sowas?
Ja, das könnte hinkommen, ja.
20.000 mal bei 2.500 Euro. Lass mich mal kurz hier meinen Taschenrechner kurz konsultieren, bevor ich wieder Unsinn erzähle. Kriege ich dann immer hier Mails, die ich verrechnet habe. 2.500 mal... Also hätte ich jetzt auch im Kopf rechnen können. Also so 50 Millionen Umsatz?
Ja, das ist so ungefähr eine Zielgröße. Also ich glaube, wir sind ein bisschen drüber, aber ja.
Und profitabel Umsatz nehme ich an. Das ist ja, das kriegt man, oder kosten die dann bei euch wahrscheinlich, ihr kauft es ein, ihr habt den Share mit den Ärzten und ihr müsst natürlich dafür werben. Das ist sozusagen die Treiber des Geschäftsmodells wahrscheinlich, ne?
Absolut, ja. Also es gibt natürlich auch noch weitere Kosten dieser ganzen Behandlungsbegleitung etc. Aber so, wenn du es jetzt so auf Unit Economics runterrechnen wollen würdest, dann.
Und ihr habt 200 Mitarbeiter, ne?
Tatsächlich mittlerweile schon knapp 300.
Ne? Okay, wow.
Ja, es geht sehr schnell.
Diese Message geht raus an alle Online-Händler, groß oder klein. Vor allen Dingen müsst ihr grenzüberschreitend verkaufen. Dann wisst ihr nämlich, das macht alle Arten von Problemen. Man muss seine Umsatzsteuer anmelden in den jeweiligen Märkten. Man hat eine ganze Reihe von Erklärungen abzugeben. Und genau dabei hilft die Firma TaxDo. T-A-X-D-O. TaxDo stellt eine vollständig API-basierte Plattform, über die man all diese Herausforderungen lösen kann. Und dann ist es egal, ob man in 3, 4 oder 5 EU-Staaten umsatzsteuerpflichtig ist. Am Ende braucht man nur einen Ansprechpartner, und zwar TaxDo. Und die sitzen hier in Hamburg. Die haben außerdem Schnittstellen zu all den großen Marktplätzen, Amazon, eBay, zu den ERP-Systemen, Plenty Markets oder Shop-Systemen wie Shopify, Shopware. Alles bieten die an. Ganz viele Firmen, die hier aus dem OMR-Podcast bekannt sind, Ankerkraut, Little Lunch, Snox, nutzen bereits TaxDo. Und es gibt einen Deal für denjenigen, der TaxDo ausprobieren möchte. Und zwar einfach kurze Mail schicken an omr@taxdo.com und bekommt dann für die ersten 3 Monate ein kostenloses Grundpaket, das sonst 89 Euro im Monat kosten würde. Wie habt ihr das so schnell so groß bekommen? Also was waren so die, also wie habt ihr die den Menschen erklärt, dass sie jetzt in die Praxen gehen sollen, nicht mehr nur in eure, sondern in alle, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder wie viele Praxenkooperationen habt ihr?
Also in Deutschland und Österreich sind es jetzt knapp über 100 Partnerpraxen vor Ort. Und wir sind neuerdings auch in Spanien und Frankreich unterwegs. Also wir haben jetzt mit der Internationalisierung des Geschäftsmodells begonnen.
Okay. Und also wie macht man die Menschen darauf aufmerksam, dass es sowas gibt?
Also sehr viel durch Marketing.
Logischerweise.
Anfangs haben wir Social Media sehr viel das Produkt beworben, weil wir dort auch unsere Zielgruppe entsprechend erreichen können.
Also Facebook und YouTube oder?
Genau, Facebook, Instagram, YouTube, die ganzen sozialen Netzwerke.
Aber paid oder über Influencer?
Sowohl als auch. Also dadurch, dass das Produkt, man kann das Produkt finanzieren und entsprechend kann man auch das auch in kleineren Raten sich durchaus auch ermöglichen, jetzt ohne dass man die 2500 Euro im Schnitt direkt aufbringt. Es ist so ein Produkt, das letzten Endes auch kein typischer Impulskauf ist. Also häufig ist es ja so, dass zum Beispiel durch Influencer-Marketing beworbene Produkte so Impulskaufprodukte sind. Und unser Produkt hat schon einen längeren Conversion-Funnel bis zu dem Zeitpunkt, wo die Leute sich dazu entscheiden, jetzt einen Termin zu buchen und dann auch in den nächsten 1-2 Wochen in die Praxis zu kommen.
Okay.
Und entsprechend braucht es dort mehrere Touchpoints. Und einer dieser Touchpoints, beziehungsweise nachdem im ersten Schritt dieses Produkt noch gänzlich unbekannt war, also es hat ein absolutes Nischendasein in Deutschland gefristet, mussten wir erstmal recht viel auch Marketing aufbringen, um überhaupt für eine gewisse Awareness zu sorgen.
Und aber was kostet es dann am Ende so Größenordnung, um einen neuen Menschen zu finden, der sowas macht?
Also wie du es dir vorstellen kannst, ist es sehr funnelabhängig. Mhm. Also du hast unterschiedliche Conversion-Schritte, bis dann jemand sich dazu entscheidet, die Behandlung zu machen oder nicht.
Aber musst du schon für 9 Kunden über alle Schritte hinweg dann mehrere 100 Euro ausgeben bei der
Akquise? Absolut, ja.
Aber es ist nicht 1000 Euro?
Hoffentlich nicht, nein.
Also das heißt irgendwie, sag mal eine Größenordnung, wo liegt denn so ein Customer Acquisition-Wert?
Zwischen 500 und 700 Euro.
Okay, und der günstigste Kanal ist dann wahrscheinlich, wenn jemand danach sucht bei Google, okay, das zählt nicht so richtig, weil ihr müsst ja erstmal Bedarfsweckung sozusagen machen.
Ja, es kommt, also ich glaube, da gehen wir jetzt sehr, sehr stark schon in die Attribution rein, weil ich meine, es kommt auch sehr, sehr stark darauf an, wie bemisst du es. Also wenn schon ein Bedarf da war, den du dann nur deckst, ist natürlich deutlich günstiger, als wenn du erst so eine Desirability bei dieser Person wächst und dann über mehrere Kanäle, auch über mehrere Monate, dann überhaupt diese Kaufentscheidung zunächst erstmal die Person treffen lässt.
Aber das wirkungsvollste Creative, nehme ich mal an, sind diese Vorher-Nachher-Bilder, ne? Also man sieht wie es ein bisschen ungerade Zähne und so, und dann sieht man nachher alles schön nebeneinander.
Also ich glaube, grundsätzlich funktionieren solche Transformations immer sehr, sehr gut und auch, glaube ich, in anderen Bereichen, auch bei uns ist das durchaus auch letzten Endes ein sehr gut funktionierender oder sind sehr gute Creatives, aber auch sowieso. Letzten Endes stellen wir da authentische, echte Kunden vor, so Menschen aus allen Lebenslagen, die sich dafür entschieden haben, so das ihr Bestes selbst sein zu wollen und sich auch dann letzten Endes dazu durchgerungen haben, das dann auch zu machen. Weil diese Entscheidung, sich die Zähne zu begradigen, ist auch so eine Entscheidung, die man typischerweise gerne vor sich herträgt.
Okay. Man muss vielleicht nochmal sagen, dass das ganze Thema aufgekommen ist, als ich es gegründet habe 2017, weil zu dem Zeitpunkt gerade auch ein Patent ausgelaufen ist von einer amerikanischen Firma, die sowas über viele Jahre gemacht hat und damit wahnsinnig viel Kohle gemacht hat, aber es konnte keiner kopieren, weil die hatten ein Patent darauf. Und dann war das Patent jetzt vorbei und dann konnten sozusagen Unternehmer wie du sagen, ah, jetzt gehe ich da rein, korrekt?
Genau, richtig. Also diese Firma hat es letzten Endes ausschließlich an Zahnärzte und Kieferorthopäden ihr Produkt vertrieben, also rein B2B. Und dann die Zahnärzte und Kieferorthopäden selber das Endkonsumentenmarketing machen lassen.
Wie groß war das Unternehmen?
Die machen ungefähr 2,5 Milliarden Umsatz, also B2B-Umsatz.
Mit dem Produkt?
Absolut, ja. Das ist eigentlich eine One-Product-Company.
Aber der Markt ist dann halt nur USA?
Also vornehmlich USA. Die sind auch weltweit unterwegs, aber vornehmlich USA.
Und wie hast du entdeckt, dass es die gibt oder dass da jetzt ein Patent ausläuft? Also wie wird man auf sowas aufmerksam und erkennt deine Opportunität?
Also in unserem Falle, wir hatten uns ja quasi schon mit dieser Zahnmedizin beschäftigt und auch die Zahnmedizin selber befindet sich auch in einem absoluten Umbruch. Es gibt super viele demografische Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Und wir haben letzten Endes nach einem Produkt gesucht, mit dem wir diese Social-Media-affine Zielgruppe in die Praxen holen können. Und ich glaube, dass diese Social-Media-affine oder diese jüngeren Zielgruppen schon auch höhere ästhetische Ansprüche haben als vielleicht Generationen davor. Und vielen geht es einfach darum, schöne Zähne zu haben.
Wegen Social-Media auch und so, meinst du?
Auch sicherlich, ja. So, wir haben alle gefühlt so einen digitalen Avatar von uns, dem wir in der Realität immer weiter entkoppeln und diese Entkopplung versuchen, da entgegenzulaufen. Und entsprechend war das eigentlich ein Zufall, wie wir dann auf das Produkt aufmerksam geworden sind und gemerkt haben, dass schöne Zähne das Hauptbedürfnis dieser Zielgruppe ist und wir damit auch die Leute, die Patienten und Patientinnen in die Praxen bringen können.
Wie profitabel ist denn ein Business? Also wenn du sagst 50 Millionen Umsatz, dann bleiben, würde ich sagen, bei so einem schon, jetzt habt ihr es ja schon auf eine richtig große Größe gefahren, schon so 20% hängen oder sowas?
Ja, zurzeit ist es schon so, dass wir jeglichen Profit in das weitere Wachstum reinvestieren. Und wir haben jetzt sehr ambitionierte Wachstumspläne auch für die kommenden Jahre.
Aber man könnte das so machen, dass 20% hängen bleiben, wenn man jetzt nicht andere Märkte aufmachen würde und sowas?
Ich glaube, es ist durchaus möglich und ich glaube auch, dass die Firmen, die börsennotiert sind, die in diesem Bereich unterwegs sind, sogar teilweise höhere Gewinnmargen verzeichnen.
Was an dieser?
So ich glaube 30% ist durchaus realistisch.
Okay. Aber seid jetzt auch nicht die einzigen am Markt, sondern als das sozusagen dieses Patent ausgelaufen ist, haben das auch andere Unternehmer gesehen. Es gibt auch ein Team derjenigen, die früher E-Darling, glaube ich, die Dating-Plattform gebaut haben. Die sind jetzt auch in den Markt reingegangen vor ein paar Jahren. Beschreibt mal den Markt so ein bisschen.
Den Markt.
Euer Marktumfeld sozusagen. Da gibt es jetzt auch noch, da gibt es auch Anbieter, die, sagen wir mal, andere Zahnlösungen bauen. Also Zähne scheinen irgendwie ein Thema zu sein, das auf die eine oder andere Art gerade von verschiedenen Unternehmerteams und Firmen beackert wird.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir laufen alle letzten Endes der größte Konkurrenz von uns allen gemeinsam ist letztens das Unwissen der Menschen da draußen, dass es diese Lösung weiterhin gibt. Also wir allesamt sorgen für eine verstärkte Awareness. Und entsprechend gibt es auch Teams, die andere Vertriebswege sich oder versuchen, über andere Vertriebswege das Ganze zu machen. Wir haben immer gesagt, dass wir mit den Zahnärzten und Kieferorthopäden vor Ort arbeiten wollen und entsprechend als dieser Enabler aufzutreten. Ich glaube aber grundsätzlich verträgt so ein Markt viele Marktteilnehmer und allesamt sorgen sie dafür, dass die Menschen darauf aufmerksam werden.
Wer hatte denn diese Idee, kann die Firma gar nicht zuordnen, aktuell in der Corona-Zeit dafür besonders zu werben mit der Maske? Dass man sagt, okay, jetzt irgendwie ist doch irgendwie Maskenzeit, also seine Zähne sieht eh niemand, jetzt kannst du doch diese Aligner-Probleme im Mund haben. Wer hat damit geworben?
Das ist tatsächlich ein Zahnarzt in Amerika gewesen, der quasi ein Plakat in Amerika entsprechend gemacht hat. Und diese Idee wurde dann von auch einem lokalen Zahnarzt hier aufgegriffen. Und letzten Endes ist das Foto davon viral gegangen. Ich meine sogar, es gab niemals diese tatsächliche Anzeige so in der Form.
Okay. Aber generell ist es ein Thema, wo wahnsinnig viele Influencer unterwegs sind. Also wenn man guckt, ihr habt, glaube ich, Bonnie Strange hat für euch auch viel gemacht, ne?
Ja.
Habt ihr das auch selber gemacht? Also wirklich eine Behandlung gemacht?
Ja. Also wir arbeiten halt, ich glaube, viel, also auch mit kleineren und mittelgroßen Influencern. Das Wichtigste ist für uns, dass die authentisch sind.
Und das heißt, authentisch heißt, sie müssen das auch noch machen, 8 Monate lang so ein Ding.
Absolut. Und auch dann letzten Endes über die Höhen und Tiefen dessen berichten, weil nur so.
Was muss man denn Bonnie geben, damit die 8 Monate lang so eine Liner trägt?
Also bei Bonnie war die ursprüngliche Idee, die wir gemeinsam hatten und die sie auch cool fand, war, dass wir sie analog zu Margot Robbie in eine Badewanne setzen. Margot Robbie hat das in einer Filmszene von The Big Short gemacht, wo sie komplizierte Finanzbegriffe erklärt hat. Und analog dazu sie für unser erklärungsbedürftiges Produkt in so eine Badewanne setzen und sie auch unser Produkt entsprechend in so einer Longform, Contentform erklärt. Und sie fand es cool und hat das entsprechend gemacht und ist seitdem auch dabei.
Das heißt, seitdem trägt sie das auch?
Also ich kann jetzt nicht dafür bürgen, ob sie täglich 22 Stunden trägt, aber seitdem ist sie dabei, ja.
Okay. Aber also ist generell, man sieht das ja aus irgendwie Loredana, InScope, also alle möglichen Influencer sind auf diesem Thema drauf. Also sind ja nicht alle bei euch, sondern werden im Markt quasi sehr viele Influencer gerade gebucht für dieses Thema, um halt der jungen Zielgruppe zu erklären, du kannst deine Zähne begradigen.
Ich glaube, tatsächlich versuchen wir da auch ein bisschen zu differenzieren. Es handelt sich ja immer noch um eine Zahnbehandlung, wo auch immer Zahnärzte und in unserem Fall Kieferorthopäden vor Ort involviert sein müssen. Und viele der Produkte die dort draußen kursieren, entsprechen nicht immer unbedingt diesem Anspruch, besonders auch medizinisch zu wirken.
Okay, aber bei euch ist das so, also hast du das ja mal selber gemacht?
Absolut, ja. Ich habe am Anfang sehr viele verschiedene Schienensysteme ausprobiert, um auch dazu eine gewisse Expertise aufzubauen. Also auch die Dicke der Schienen, die entsprechende Schneidekante, um dazu halt entsprechend auch zu wissen, so wovon ich spreche.
Und jetzt habt ihr aber sozusagen vor ein paar Monaten entschieden, wir bauen da jetzt nicht das nächste Produkt oder wir bauen es nicht selber ins Ausland, sondern wir verkaufen die Firma mehrheitlich. Also es gab schon Exit eigentlich. Ne? Es gab auch einen Artikel drüber in der ganzen deutschen Digitalszene. Viel beachtet, weil ihr da mutmaßlich über 100 Millionen für bekommen habt. Also schon viel Geld für die Firma. Warum? Also wegen des Geldes wahrscheinlich.
Also wir haben mit dieser Firma Straumann schon...
Also auch im Zulieferer.
Genau, wir haben sehr lange schon mit denen zusammengearbeitet, die für uns diese Schienen produziert haben. Und für diese weitere Skalierungsphase, also international in weitere Märkte vorzudringen, brauchen wir auch weiteres Wachstumskapital. Nicht nur, dass sie uns dann letzten Endes, dass es symbiotisch in dem Produkt sehr gut funktioniert, sie uns auch das entsprechende Wachstumskapital zur Verfügung stellen können und aber auch schon in allen Ländern, wo wir letzten Endes vordringen wollen, auch Teams vor Ort haben, die entsprechend auch schon mit Ärzten zusammenarbeiten, nämlich halt entsprechend unter anderem Implantate denen verkaufen, ja, diesen Weltmarktführer für Implantate. In dieser Zusammenarbeit passt das einfach ausgezeichnet zusammen. Wir sind weiterhin eine Firma, die unabhängig von dem Legacy-Business von Straumann agiert und können uns entsprechend hier, also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Okay, also ich muss einmal, aber man hätte es ja auch anders machen können. Man hätte ja auch mit einem klassischen Investor, also die ganze Firma abzugeben, war auch attraktiv. Nämlich an der Kaufpreis war schon so, dass man dachte, okay, dann mache ich es jetzt auch so rum, oder?
Also ich glaube, per se ist es immer noch so, dass wir voll motiviert sind, auch über die nächsten Jahre und darüber hinaus. Diese Partnerschaft mit Straumann jetzt ermöglicht hat, ist es ernsthaft dafür zu sorgen, dass diese Vision, dass wir in Europa auch wirklich eine in allen großen Geografien eine gewisse Relevanz bekommen, dass wir diese deutlich besser erreichen können. Und dann wird es sicherlich auch für alle Beteiligten ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielen. Und entsprechend ist es schon so, dass ich glaube, dass wir, dass diese Entscheidung auch die absolut richtige war, zunächst erstmal lange ohne Venture Capital die Firma aufzubauen und jetzt zu dieser Skalierungsphase sie dazuzuholen. Weil auch da, ganz realistisch gesehen, wir würden nicht diese ambitionierten Wachstumspläne ohne diese Zusammenarbeit mit Straumann verfolgen können.
Wie viel Geld ist denn in die Firma reingeflossen, bevor jetzt sozusagen der Exit kam?
Also in einer Mischung aus Fremd- und Eigenkapital waren es so unter 10 Millionen Euro.
Okay, das heißt, man würde sagen, sehr kapitaleffizient. Also aus irgendwie, weiß nicht, 8, 9 Millionen Euro dann einen Firmenwert zu machen von 100 in 4, 5 Jahren ist schon eine super Leistung.
Herzlichen Dank.
Ja, aber würde man ja auch so, glaube ich, allgemein anerkennen, oder?
Also, ja, also als ich Joko am Anfang von der Geschichte erzählt hatte, da hatte er mich kurzfristig tatsächlich ein bisschen für verrückt erklärt, aber ich glaube, das war schon auf jeden Fall war es bis jetzt ein sehr lukratives Abenteuer.
Ja, genau. Also das heißt irgendwie, ihr hattet dann auch logischerweise als Gründer noch relativ viele Anteile und das waren jetzt keine großen Finanzierungsrunden, die euch da jetzt Anteile gekostet haben. Wie ist denn das Suchvolumen jetzt, wenn man jetzt wonach suchen die Menschen nach alleine, nach Zahnschienen, was wird so gesucht, was ist euer Top-Keyword?
Tatsächlich durchsichtige Zahnschienen.
Und das hat sich jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu 2017 verzehnfacht oder wie viele Leute suchen jetzt mehr nach durchsichtigen Zahnschienen als damals?
Ja, wir würden ja am liebsten dafür sorgen, dass Dr. Smile als Synonym für diese durchsichtigen Zahnschienen verwendet wird und danach die meisten Leute suchen. Entsprechend fokussiert versuchen wir das auch, diesen Zustand auch herzustellen. Aber grundsätzlich ist das Interesse, hat sich schon vervielfacht. Also der Markt selber, je nachdem welcher Studie man glauben möchte, wächst auch kontinuierlich Jahr für Jahr mit 20-25%.
Aber das heißt, das Suchvolumen, weiß ich nicht, war am Anfang ein paar hundert Menschen im Monat und jetzt sind es irgendwie 10.000 Menschen im Monat oder sowas?
Nee, also durchaus gab es dieses Produkt auch vorher schon, das entsprechend dann von Zahnärzten und Kieferorthopäden angeboten wurde. Nur es war ein absolutes Nischenprodukt. Also nicht viele Menschen wussten, dass es überhaupt dieses Produkt gibt.
Also hat ihr das Volumen dann verzehnfacht oder verzwanzigfacht oder sowas?
Ja, ich würde sogar davon ausgehen, ohne dass ich jetzt und dass ich dir jetzt eine genaue Zahl benennen kann, aber ich würde sogar sagen, dass wir es noch deutlich mehr vervielfacht haben.
Okay.
Allesamt aber.
Also alle die Player im Markt. Aber wobei ich ganz überrascht war, es ist ja, wie du gerade gesagt hast, ein großes Markenspiel. Ihr versucht Dr. Smile als Marke sozusagen äquivalent zu machen, so wie Ceva oder mit dem Produkt. Die Kollegen haben sich vor kurzem umgenannt. Eure Wettbewerber, die hießen früher, glaube ich, Sunshine Smiles oder sowas, ne? Und heißen jetzt sehr medizinisch. Wie heißen die jetzt nochmal?
Plus Dental.
Kannst du dir erklären, warum man das dann so umbenennt?
Also das musst du, glaube ich, die Jungs fragen. Das wäre jetzt sehr schwer, das zu mutmaßen.
Aber ist das irgendwie, weil man einen medizinischeren Einschlag hat wahrscheinlich? Vielleicht.
Vielleicht.
Besser oder sowas?
Vielleicht, ja. Also ich weiß es nicht, ja.
Okay. Wie lange machst du das jetzt noch? Also wie lange bleibst du diesem Business noch treu, bevor du das nächste Ding probierst?
Also ich bin immer noch Feuer und Flamme für das Business und bis auf Weiteres bleib ich der Firma auch erhalten. Natürlich ist es jetzt so, dass wir jetzt bei 300 Mitarbeitern sind Und ich versuche da auch sehr demütig ranzugehen und auch immer zu gucken und mich jedes Jahr zu fragen, bin ich der richtige Kopf der Rasselbande? Ja? Also wenn wir jetzt unsere ambitionierten Wachstumsziele für die nächsten 12 Monate sehen, wir wollen uns erneut verdreifachen.
In den nächsten 12 Monaten?
Ja, was halt bedeutet, was halt hoffentlich nicht mit einer Verdreifachung unserer Mitarbeiter einhergeht. Ich versuche da schon sehr selbstkritisch auch zu sein und ich versuche mich auch selber weiterzuentwickeln. Aber ob ich auch der richtige Leader an der Spitze bin, wenn wir 2000 Mitarbeiter haben, das weiß ich nicht.
Okay, aber der Plan ist ja dann irgendwie so ein bisschen das US-Ding nachzubauen, wenn die 2,5 Milliarden Umsatz hatten, was du meintest, ne? Mhm. Dann ist ja noch wahnsinnig viel Luft im Markt eigentlich. Also ich meine, der amerikanische Markt ist jetzt ja nicht unbedingt größer als der europäische für das Produkt, oder?
Ja, absolut. Also Europa schließt absolut auf, auch sozusagen dadurch, dass das Produkt einfach an Bekanntheit dazu gewinnt und auch die klassische Metallzahnspange mehr und mehr ablöst, weil es einfach ein besseres Produkt ist letzten Endes.
Und können das denn nicht die Ärzte am Ende wieder selber machen? Also brauchen die euch jetzt dauerhaft? Also ich meine, rein theoretisch, wenn ich jetzt so eine Praxis habe, dann kann ich mich ja fragen, mache ich es jetzt mit euch oder lasse ich mir von jemand anderem einfach, da gibt es ja viele, die wahrscheinlich auch nur die Ärzte beliefern. Aber ihr sichert das ab, indem ihr den Share anpasst. Das ist das sozusagen, die eigentlich kein Interesse haben, nicht mit euch zusammenzuarbeiten, weil entweder sie haben den Kunden selber, dann zahlen sie halt bei euch weniger, oder ihr bringt den Kunden, dann haben sie einen zusätzlichen Kunden, aber verdienen trotzdem nicht ganz so viel daran.
Also das machen ja auch Ärzte und Kieferorthopäden entsprechend, dass sie auch quasi Produkte selber im Eigenlabor oder entsprechende Schienen im Eigenlabor herstellen. Ich glaube, es gibt auf der einen Seite schon auch Unterschiede, was so dann die Schienen selber anbelangt, die dann im Eigenlabor hergestellt werden, versus halt von einem Multimilliarden Dentalplayer, der jedes Jahr zig Millionen in R&D reinsteckt. Patientenseitig ist das erstmal nicht immer allen geläufig. Am Ende wollen die geradere Zähne und erhöhtes Selbstbewusstsein. Also ich glaube sehr, sehr stark daran, dass wir mit diesen, auch mit dem Marketing, dass wir auch Brand Awareness stecken, schon noch dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten halt explizit auch nach Dr. Smile nachfragen, weil auch unsere Behandlungsbegleitung eine Mischung aus so digital wie möglich und so medizinisch und analog wie notwendig ist und dadurch auch sehr an die Lebensweise der jüngeren Generation entsprechend darauf aufbaut.
Die Kollegen von Vodafone in Düsseldorf haben sich einen neuen Deal ausgedacht, und zwar einen High-Speed-Business-Deal, so heißt der. Es geht um Festnetz und Internetanschlüsse für Businesskunden. Mit dem Deal zahlt man die ersten 6 Monate erstmal gar nichts und danach kann man surfen mit 1 Gigabit pro Sekunde und telefonieren für monatlich 49,95. Also Top-Speed zum Top-Preis, und man bekommt noch eine Fritzbox bei Bedarf kostenlos dazu. Also einfach mal nachgucken, alle Infos vodafone.de/business-deal. Eine Anekdote habe ich noch mitgeschnitten, dass bei euch auch durchaus mal ein Tiefpunkt erreicht wurde, als du irgendwie oder ihr eine Art Razzia hattet. Erzähl mal.
Ja, das war völlig surreal. Wir waren, Chris und ich waren zu dem Zeitpunkt...
Der Mitgründer.
Chris und ich, genau, mein Mitgründer, wir waren zu dem Zeitpunkt in Köln auf einer Messe und dann ruft mich meine Frau an und sagt, dass dort entsprechend LKA-Beamte vor der Haustür stehen und Beweismittel sicherstellen.
Und das waren dann irgendwie direkt 10 Stück oder sowas?
Ja, es waren 8 oder 10 Beamte. Das war wirklich surreal. Und der Vorwurf war, dass wir ohne Zahnärzte und Kieferorthopäden entsprechend Zahnheilkunde betreiben würden. Und nachdem ich den Beamten dann erklärt hatte, dass sie gerne in eine Praxis fahren können und dort auch sich vergewissern können, dass dort approbierte Zahnärzte und Kieferorthopäden zugegen sind und auch Röntgengeräte etc. dort sind, hat sich die Situation sehr schnell geklärt. Trotz dessen habe ich mich gefühlt wie in irgendeinem Film. Da,
weil euch jemand angezeigt hat oder ein Verdacht bestand? Oder?
Ja, das war tatsächlich die Kieferorthopäden-Lobby, die das initiiert hatte. Auch aus Unwissen, weil wir halt sehr wenig medial kommuniziert hatten. Wir haben uns sehr auf unser operatives Geschäft fokussiert. Und die dachten, die haben uns dann auch gleichzeitig in einen Topf geschmissen mit allen neuen Anbietern, wobei wir uns immer ganz klar als Mantra aufgesetzt hatten, immer als Enabler für Zahnärzte und Kieferorthopäden vor Ort zu wirken und nicht als Disruptor. Und trotz dessen wurde uns daraus kurzfristig...
Und wurden andere gehen, die wahrscheinlich ähnliche Razzien oder Untersuchungen gelaufen sind, wurden dann andere vom Markt genommen oder war das dann alles?
Also es gibt den einen oder anderen Anbieter, der mittlerweile vom Markt verschwunden ist. Grundsätzlich wird aber im Gesundheitswesen schon auch echt mit harten Bandagen gekämpft. Also und wir waren uns auch dessen nicht bewusst, bevor wir uns in diese Branche begeben haben.
Wie viele sind denn damals zum Zeitpunkt, als diese Patente ausgelaufen, als diese Glücksritterstimmung quasi aufkam, wie viele gab es denn also zu Spitzenzeiten, wie viele Anbieter?
Also Zwischenzeit gab es sicherlich fast eine zweistellige Anzahl an Anbietern. Auch da dem vorweggenommen, das sind halt größtenteils Anbieter gewesen, die mit sogenannten Selbstabdruckboxen gearbeitet haben. Also die haben einfach Leuten das nach Hause geschickt, so eine Box, wo halt jemand in eine Knetmasse beißt und sich anhand dessen dann behandeln lässt. Das haben wir halt nie gemacht, trotz dessen...
Und das ist auch nicht erlaubt?
Also regulatorisch ist es in Kontinentaleuropa nicht erlaubt, nein.
Aber in den USA wäre es möglich?
In den USA ist es sozusagen, befindet sich das in einer Grauzone und das Geschäftsmodell oder die dieses Geschäftsmodell betreiben, müssen auch immer wieder sich dafür vor Gericht rechtfertigen. Ich glaube, in den USA ist per se diese Tendenz zu Self-Medication, also sich selbst zu behandeln, eine größere. Und es ist auch so, dass ich verstehe auch zumindest oder ich kann nachvollziehen, dass das gegebenenfalls für einige Menschen eine Option darstellt, wenn es dann doch sehr große Distanzen sind, die jemand fahren muss.
Das ist günstiger wahrscheinlich, oder?
Ja,
also es ist ja fast unfair, dass man 200.000 Euro ist ja viel Geld. Es wäre doch vielleicht irgendwie fair zu sagen, du hast nicht so viel Geld, willst es trotzdem machen, dann machst du in Self-Medication, kostet 1.000, hat gewisse Risiken, aber kannst trotzdem machen. In Deutschland wird es dann denen ganz verboten. Darüber könnte man zumindest diskutieren, ob man halt nicht auch für Leute, die jetzt eine geringere Zahlungsbereitschaft hätten, das zumindest irgendwie erlauben sollte. Ich meine, am Ende ist ja die Frage der persönlichen Freiheit. Oder ob man sagt, nee, also du weißt nicht, was du tust, so musst du vor geschützt werden.
Ich bin nicht derjenige, der die Gesetzgebung festlegt. Ich glaube, es ist schon ganz gut, dass wir in Deutschland und in Europa einen gewissen medizinischen Standard haben. Und wir selber verallgegenwärtigen uns das häufig nicht, wie hoch dieser Standard hier tatsächlich ist. Dass das mit gewisser Regulation einhergeht, glaube ich, ist wahrscheinlich selbstverständlich.
Also wie viele Klinken hast du dann geputzt bei Zahnärzten, damit die mit euch zusammenarbeiten? Weil die werden ja wahrscheinlich da jetzt auch nicht für geliebt, wenn das LKA, also der Verband, da euch schon sozusagen auf die, wie sagt man, euch zu Leibe rückt, dann wie muss man sich vorstellen? Hast du da wirklich dann persönlich da gesessen bei Hunderten von Kieferorthopäden und die überzeugt?
Absolut. Also unsere Partner, Zahnärzte und Kieferorthopäden, wir mussten denen schon auch ganz klar aufzeigen, warum es durchaus sinnvoll ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Und die haben sich sicherlich auch nicht alle immer nur Freunde gemacht.
Wie viele Hausbesuche hast du da gemacht?
Also ich bin eigentlich ständig unterwegs. Ja.
Wirklich? Fährst du auch an die Praxen und versuchst die Praxen zu gewinnen?
Auch unter anderem auch, ja. Also wir haben mittlerweile ein dediziertes Team, das die viel besser umsorgen kann, als ich das machen kann. Aber häufig wird auch entsprechend die Anwesenheit von mir dort gewünscht.
Und dann erzählst du, Mensch, vertrauen Sie uns, wir machen das gut, können ein bisschen was dazu verdienen, haben Sie keine Angst für Ihren eigenen Kollegen und dann kommen die.
Na, also letzten Endes geht es darum, den auch sehr schwarz auf weiß aufzuzeigen, so wie wir arbeiten, dass wir ein sehr engmaschiges Behandlungskonzept haben, dass sowohl die Experten vor Ort sind, wir schulen die entsprechend. Außerdem haben wir noch ein zentrales kieferorthopädisches Team, das immer zusätzlich noch mal mit irgendwie 4 bzw. 6 Augenprinzip über jeden Fall drüber schaut. Also wir versuchen, die schon auch mit sehr einer sehr transparenten Aufzeigen dessen, so was wir denen bieten, was wir denen aber auch nicht bieten können, entsprechend die Vorteile einer Zusammenarbeit von uns zu zeigen.
Und habt ihr angefangen, so regional vorzugehen, erstmal nur in Berlin und dann irgendwie das bundesweit immer weiter ausgerollt?
Das hat jetzt wieder mehrere Gründe, aber wir wollten halt sehr schnell dafür sorgen, dass wir in unserem Marketing möglichst wenig Streuverluste haben. Entsprechend sind wir direkt bundesweit daran gegangen und haben versucht, jede Region mit möglichst einer Partnerpraxis zu besetzen. Jetzt in der Zwischenzeit bei halt über 100 Partnerpraxen in Deutschland und Österreich sind wir dann angefangen, in so Mikrolagen zu gehen. Und zum Beispiel, weiß nicht, in Berlin haben wir 10 oder 12 Partner.
Aber das ist ja da noch richtig Wachstumsmöglichkeit. Also wenn man sich das überlegt, irgendwie bei 80 Millionen Einwohner, 100 Praxen bundesweit, Das ist jetzt ja immer noch, was ist sozusagen das Maximalabdeckung? Was glaubst du, hat man irgendwann 1000 Praxen oder sowas?
Also in Deutschland, in Deutschland gibt es ungefähr 40.000 bis 50.000 Praxen.
Kieferorthopäden.
Zahnärzte und Kieferorthopäden. Kieferorthopäden selber, ich meine eher so 2.000 bis 3.000. Es ist nichtsdestotrotz so, dass es eigentlich ein hyperlokaler Service ist. Also ich wäre jetzt auch nicht bereit, unbedingt in eine andere Stadt zu fahren für einen Zahnarztbesuch. Und entsprechend glauben wir auch, dass auch noch sehr viel Luft darin ist, dass wir noch sehr viele Partner mit in unser Netzwerk nehmen können.
Also das heißt, ihr lastet die auch nicht voll aus. Also der Druck ist nicht so stark, dass die bestehenden Partner jetzt irgendwie vollgepumpt sind sozusagen mit Kunden von euch.
Nee, absolut nicht. Also ich glaube, da geht es ja auch darum, es gibt einige Partner, die auch einfach, weil wir denen so viele Patienten sozusagen bringen, sagen, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, ihre aktuellen Patienten zu versorgen.
Nicht mehr haben wollen.
Absolut. Also auch wir versuchen, auch unser Marketing entsprechend so auszusteuern, dass wir es so effizient wie möglich ausgestalten. Das kann dann durchaus aber auch dazu führen, dass es sinnvoller ist, den 101. Termin in Berlin auch noch zu bewerben, als den ersten Termin in einer sehr entlegenen Region.
Okay, ich bin gespannt. Das noch mal zum Abschluss. Wir haben jetzt ja mit deiner ersten Gründung angefangen. Da habe ich jetzt keinen Bock, so viel drüber zu reden, weil es ja am Ende nicht gut geklappt hat. Ich will jetzt, nachdem diese Erfolgsstory jetzt ja da ist, trotzdem noch mal ein, zwei Fragen. Saßt du noch mit Drake und Ashton Kutcher so am Tisch so? Oder war das dann alles über Agenten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es war tatsächlich über Agenten. Mein Mitgründer hat unser US-Geschäft aufgebaut. Das heißt, ich war hier für Deutschland zuständig. Und entsprechend lief aber das meiste tatsächlich über Agenten. Ich meine, wir hatten mal einen Call mit Ashton Kutcher. Da war der zugegen. Aber das war zumindest meine Interaktion.
Hat der denn da Hunderttausende reingesteckt oder Millionen? Nee.
Also ich meine, dass Ashton Kutcher tatsächlich einen Fonds hat, Sound Ventures, über den er Geld investiert. Und den betreibt er zusammen mit einem Geschäftspartner. Bei Drake, also um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich glaube, das ist so, dass wir hatten da harte NDAs, dass wir es nicht disclosen sollen und das wäre wahrscheinlich, also im besten Falle kurz vor dem Börsengang dann, dass er gesagt hätte, I'm an early investor oder I was an early investor. So ist das bei dir.
Was heißt, die haben beide dann so schon Hunderttausende reingesteckt, muss man sich schon so vorstellen, also klar,
ja.
Millionen bis Hunderttausende.
Hunderttausende.
Okay. Okay, aber du hast denn trotzdem keine netten Abendessen zumindest da rausgezogen oder so, sondern...
Ey, wir haben 24/7 gearbeitet tatsächlich. Also es war ein
Warum ist es am Ende, also wie ist es denn am Ende kaputt gegangen, weil einfach die Liquidität ausgelaufen ist?
Ja, eigentlich schon. Also auch, wie ich eben beschrieben habe, so wir sind dann ja auch von diesem sehr breiten Geschäftsmodell, wollten wir das Ganze dann nur noch auf Reise fokussieren. Und das hat einfach auch nicht schnell genug angezogen.
Okay. Jens, ey, was eine Geschichte. Wow. Also aber immerhin vom ersten Startup bis heute bist du sehr erfolgreich geworden. Das ist doch was ne Glückwunsch. Sehr beeindruckend, geile Firma gebaut, 300 Arbeitsplätze geschaffen. Also würde sagen, schon ganz okay, ja.
Ja, ich gebe mir die größte Mühe.
Ja, okay. Also vielen Dank fürs Kommen.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
Alles klar. Ciao, ciao.
Danke. Ciao, ciao.
Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Dort kann man in 10 Wochen mit jeweils 2 bis 3 Stunden Lernaufwand die Themen lernen, für die OMR ja insbesondere steht, nämlich zum Beispiel Facebook und Instagram Advertising, SEA, Digital Marketing Analytics, SEO, E-Mail Marketing Fundamentals, viele weitere Kurse. Das Ganze liefert nicht nur die Inhalte, sondern auch Kontakte zu einem Kreis an Experten, zu anderen Teilnehmern. Aber natürlich trotzdem alles digital. Man bekommt im Abschluss ein Zertifikat. Alle Infos dazu unter omr-academy.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.